Ja, wir hatten eine traumhafte Woche. Also ich hatte eine traumhafte Woche und ich hatte so den Eindruck, die zumindest jeden Abend dann dabei waren auch. Wir hatten so eine schöne Zeit, weil wir haben darüber nachgedacht, wie kriege ich Gott in meinem Leben? Warum? Ganz am Anfang der Woche gestartet sind wir mit einer Erinnerung, die ich erzählt habe, aus der Zeit, wo ich am Internat war. Also vor über 30 Jahren in Darmstadt. In so einem jungen Internat. Wir durften uns, Jungen und Mädchen, gab es zwei Internate auf dem Campus, da waren die Jungs, da waren die Mädchen und wir durften die Mädchen besuchen, aber nur für eine halbe Stunde. Ja. Also hingen wir Jungs natürlich ganz oft in unserem Heim einfach da so ab. Ja. Und könnt euch ja vorstellen, so Jungsgespräche, wie die so ablaufen. Und ich habe schon am Montag angesagt, wir hatten im Grunde genommen drei wichtige Themen. Ja. Wir hatten natürlich eine Menge Themen, ja, aber drei wichtige. Für die, die da waren, die können sich erinnern. Ne? Das erste Thema war natürlich die Mädchen. Ja? Das zweite Thema war die Mädchen. Und das dritte Thema waren auch die Mädchen. Im Grunde genommen ging alles nur darum, ein Mädchen zu finden. Also für die meisten zumindest. Im Nachhinein weiß man das, der eine oder andere hatte gar nicht so Interesse an den Mädchen, aber das wussten wir damals nicht. War auch noch andere Zeiten. Und meine Erfahrung war, vor allem im Nachhinein, in der Betrachtung, dass die, die nie ein Mädchen gefunden hatten, am besten darüber reden konnten, wie man das so macht, ein Mädel zu bekommen. Was man anstellen muss, damit man die kriegt. Da kennt ihr auch so witzige Filme, ne, aus Amerika oder so, so lustige Filme, wo dann irgend so zwei Jungs unterwegs sind und der eine gibt dem anderen Tipps, wie er dann machen muss und schon als Aussteller sagt, oh, was ein Tipp. Aber ihr könnt die Fabienne ja mal nachher fragen, was wohl ein Tipp von einem anderen war, was ich so angestellt habe. Dumme Sachen. Und dann hatte man vielleicht jemand, ja, und dann hat man ja so auch schon mal hin und wieder Beziehungsprobleme. Und auch da konnten komischerweise die mitreden, die nie ein Mädel hatten, die nie einen Partner hatten. Und ich wette, bei den Frauen ist das genau das Gleiche. Die können dir genau sagen, was du tun und was du lassen musst, in welcher Situation. Damals war man so doof und hat den Ratschlag angenommen. Und mich erinnert das so an den Glauben mit Gott. Ist da nicht oft genau so? Dass da jeder irgendwie mitredet. Und man sitzt so zusammen, ne, und man unterhält sich über Gott und jeder hat was zu sagen und jeder weiß, wie es geht. Und manchmal frage ich mich, können die über ihre Beziehung zu Gott überhaupt was sagen? Oder sprechen sie eigentlich nur davon, was andere ihnen erzählt haben, wie so eine Beziehung zu Gott aussieht? Wir haben am Montag vom Second-Hand-Glauben gesprochen. Also ein Glauben, der gar nicht erster Hand ist, sondern den man so übernommen hat von anderen. Ich glaube, ganz besonders in Gefahr sind dann so Menschen, die im Glauben so aufwachsen, für die das alles so selbstverständlich ist und so diese ganzen Riten und alles das übernehmen, aber über die Zeit es gar nicht schaffen, wirklich eine Beziehung mit Gott aufzubauen. Aber vielleicht auch Leute, die dazukommen, denen kann es so gehen, dass sie sehen, oh ja, das ist toll, und dann sieht man vielleicht irgendwas, was bei denen so los ist. Also manchmal sind Christen auch attraktiv in dem, was sie tun. Nicht immer, bestimmt nicht immer, aber manchmal. Und dann kommt vielleicht der eine oder andere und sagt, Mensch, ja, aber das möchte ich auch haben. Manchmal sind Christen nett und dann sagen die, oh, so nett möchte ich auch sein. Manchmal sind Christen zufrieden, soll es geben. Ja. Und dann sagt einer, ja, so zufrieden will ich auch sein. Und man kommt so da rein oder man sieht sich so unter den Glaubensgeschwistern und sagt, Mensch, ja, aber den tiefen Glauben, wie die möchte ich auch haben. Und dann übernimmt man so bestimmte Sachen
Und dann macht man irgendwas, weil man denkt, ja, weil der das so tut oder weil die das so macht, muss es ja richtig sein. Da hat es ja auch gewirkt. Und man merkt gar nicht, dass es nur second hand ist. Dass es nur irgendwie übernommen ist und gar nichts mit einer Beziehung zu Gott zu tun hat. So wie das damals bei meinen Kumpels war. Weil ich dafür Tipps bekommen habe. Wenn es da geht, habe ich alles falsch gemacht. So Tipps wie, behalt die Macht in der Beziehung. Ja, du musst der Chef sein. Das war nach einer Woche vorbei. Habe ich nicht hingekriegt. Da gibt es ja in der Bibel diese Geschichte über den Hiob. Die haben wir uns dann angeschaut und wir haben versucht, wie ist das denn, Gott zu finden? Und der Hiob war ja der, dem es so schlecht ging. Der, wo die ganze Welt zusammengebrochen war. Krank, alles verloren, was er hatte. Die Musterfamilie war im Eimer. Finanziell war er ruiniert. Und die Gesundheit auch. Alles war Mist. Nichts blieb übrig. Und dann hatte er so Freunde, genauso Ratgeber um sich herum, die ihm genau erzählen konnten, wie es denn geht. Wie er es denn machen soll. Wie Hiob sich verhalten soll. Und wie er denn aus seiner Situation rauskommt. Oder warum Gott das so macht. Und es führte auch dazu, dass er Gott anklagte. Vielleicht mal so ganz grundsätzlich, ich glaube gar nicht, dass das so schlimm ist, dass man auch mal zu Gott geht und Gott was klagt und sagt, hör mal Gott, was machst du da? Ich glaube, dass das völlig in Ordnung ist. Nur Hiob tat das aus der falschen Motivation heraus, weil Hiob dachte, das müsste jetzt immer so weitergehen, wie es lief. Und plötzlich merkte er, nein, das ist eben nicht alles selbstverständlich. Du kannst nicht ein Leben lang erwarten, immer in den Supermarkt gehen zu können und einfach einzukaufen. Es kann sein, dass du irgendwann mal dieses unvorstellbare Leid tragen musst, eine Maske aufzusetzen. Kann passieren. Es kann passieren, dass wir mal nicht Weihnachten feiern, wie wir es immer getan haben. Kann passieren. Unfassbares Leid ist über uns gekommen gerade. Kaum zu ertragen. Hiob hat die Kurve gekriegt. Hiob hat die Kurve gekriegt, indem er, aber so richtig, sich hat vom lieben Gott einen Anschiss geben lassen. Also dem lieben Gott wurde es da in der Geschichte einfach zu bunt. Gott ist da hingegangen und hat gesagt, pass mal auf, Hiob, sag mal, hast du sie noch alle? Wer bist du, dass du mich anklagst? Was nimmst du dir raus? Und was sagt Hiob? Vom Hörensagen hatte ich von dir gehört. Jetzt aber hat mein Auge dich gesehen. Hiob sagt, vom Hörensagen kannte ich dich, Gott. Das muss man sich mal vorstellen. Die Geschichte mit Hiob begann, dass Hiob ein besonders frommer Mann war. Die Geschichte startet damit, dass Hiob eigentlich, der war so ein besonders toller. So einer, der so richtig mit heiligen Schein durch die Gegend gelaufen ist. Und alle sagen auch, guck mal, der muss ja von Gott gesegnet sein. Der muss so gut, wie es dem geht. Und am Ende der Geschichte sagt er von sich selber, ich kannte Gott nur vom Hörensagen. Und ich frage dich jetzt in der Situation, mal ganz im Ernst, kannst du sagen, dass du Gott mit eigenen Augen gesehen hast? Wo bist du in deinem Glaubensleben? An welcher Stelle stehst du? Oder sagst du, Ah, muss ja gar nicht sein. Weißt du, auch da will ich noch eins fragen. All das, was wir ja sonst immer sagen, gilt dann noch weiter. Wenn es eben auch nicht so ist, gar nicht schlimm. Wenn du sagst, ich bin Gottes Kind und Jesus Christus, du bist für mich gestorben, für meine Schuld, dann ist ja auch alles gut. Dann passt es. Der Punkt ist nur, was Hiob hier passiert, das sprichwörtlich und im übertragenen Sinn, dass ein Sturm in seinem Leben aufzog. Und die Frage ist, wie sieht es denn dann aus in meinem Leben, wenn der Sturm weht? Und eins der wesentlichen Erkenntnisse aus dieser, eine wesentliche Erkenntnis, die ich aus dieser Zeit in den letzten Monaten für mich gezogen habe, wo ich sage, das erstaunt mich wirklich an dem, was ich habe, wie wenig es bedarf, uns wirklich an die Grenzen unserer Nerven zu bringen. Wie wenig da ausreicht. Wie schnell wir an unsere Grenzen geraten. Bei Hiob war es ja eine Menge. Und er wusste nicht, wie er mit Gott umgehen konnte, bis Gott ihm sagte, Hiob, halt doch mal den Mund. Das war die wesentliche Erkenntnis von Hiob, weil im Vers vorher, bevor er sagte, ich kannte dich nur vom Hören sagen, sagte er, Herr, du hast gesagt, hör mir zu, jetzt rede ich, ich will dich fragen und du sollst mir antworten. Und ist das genau da der Unterschied ist? Hört sich auf den ersten Blick, ja, ist ja kein Problem. Aber es läuft ja bei uns immer genau andersrum. Wir sitzen da und stellen Fragen an den lieben Gott und sagen ihm, wieso? Warum ich? Gott, was denkst du dir bei dem Ganzen? Und dann kommt eine Frage an Gott nach der anderen. Und Gott sagt, pass mal auf, genau andersrum soll es jetzt mal laufen. Hiob, halt doch mal den Mund. Sei doch mal ruhig. Sei mal still. Ich will dich fragen und du sollst mir antworten. Und da frage ich dich auch ganz direkt, wann hattest du das letzte Mal die Situation, wo Gott dich was gefragt hat? Wo du Gottes Stimme gehört hast? Wo du ihn gehört hast, er dich was gefragt hat und du vielleicht eine Sekunde überlegt hast, hoffentlich, und dann geantwortet hast? Oder dir vielleicht länger Zeit genommen hast? Aber wann, wie oft kommt das vor? In meinem Leben viel zu selten. Viel zu selten, dass ich wirklich Gottes Stimme höre und er mich was fragt und ich überlege und ihm dann eine Antwort gebe. Und ganz ehrlich, das sind die Momente, die das Leben verändern. Nicht die Momente, wo ich Gott anklage und wo ich Fragen an ihn habe, sondern wo es genau andersrum läuft. Und das sagt uns die Geschichte vom Hiob. Darum schreibt Gott uns diese Geschichte in sein Wort, weil wir darauf achten sollten, wie wir mit Gott reden. Nur mit Gott reden will gelernt sein. Hiob konnte es nicht, obwohl er als frommer Mann galt. Es wäre fatal, wenn wir durchs Leben laufen und irgendwann sagen müssen, Herr, oder ich kenne Gott eigentlich nur vom Hörensagen. Das wäre echt fatal. Und deshalb haben wir uns zusammengefunden diese Woche und haben versucht herauszufinden, wo Gott ist und wie Gott in unser Leben hineinkommt und wo wir ihn wirklich sehen und spüren können. Wir haben überlegt, welche Sinne haben wir so und wie finden wir Gott? Wir haben darüber gesprochen, dass man Gott auch schmecken kann. Und manchmal schmeckt das eben bitter, sagt das Wort. Und manchmal schmeckt das süß. Manchmal schmeckt es mir gar nicht, was Gott so will. Und manchmal schmeckt es mir richtig gut. Wir haben darüber gesprochen, wie man Gott fühlen kann. Wir sind so weit gegangen in unseren Gedanken und haben uns gefragt, könnte man ihn vielleicht sogar anfassen? Ist das möglich? Und das ist gut so, dass wir uns das fragen. Wie weit geht das Ganze in meinem Leben, in deinem Leben? Wir haben uns gefragt, sehe ich wirklich Gott und höre ich ihn? Und Hiob konnte Gott erst in dem Moment hören, in dem er aufgehört hat, Fragen zu stellen und anzuklagen. In dem Moment, wo er komplett zusammengebrochen ist, dem Moment, wo er aufgegeben hat, wo er da lag und sagte, es geht nichts mehr. Und wo er gemerkt hat, all die Ratschläge von seinen klugen Freunden, die da so um ihn herum sind und ihm genau erklären können, warum Gott so oder so ist und so oder so handelt, alles Murks. Es war für ihn lebensnotwendig, für seine Beziehung, dass er ruhig wurde und auf nichts mehr hörte, außer auf Gott, auf die Stimme Gottes, die ihn Fragen stellt. Und soll ich dir was sagen? Gott stellt dir Fragen. Heute Morgen, hier in diesem Moment, hat Gott Fragen an dich. Er hat jeden Moment Fragen an dich. Er möchte von dir wissen, wo bist du? Wo ist dein Herz? Wo ist dein Herz gerade? Für wen und für was schlägt es am allermeisten? Wo ist deine Zeit, fragt Gott. Wo ist dein Geld, fragt Gott. Das mit dem Geld ist dem Gott völlig unwichtig. Das fragt er dich deshalb, weil er weiß, da wo dein Geld ist, ist auch dein Herz. Es geht nicht immer um dein Herz. Wo ist das? Und dann ist natürlich die gute Frage, wie mache ich das alles? Die kommt dann automatisch. Der sich noch nicht so lange um diesen ganzen Kram Gedanken macht, der sagt sich, warum, es kommt von alleine, ja? Der schon lange dabei ist, sagt vielleicht, ey, ich habe es so oft versucht und ich habe Gott nie gehört, nie. Gestern Abend haben wir uns gesagt, es gibt die perfekte Methode. Und die Methode ist so perfekt, dass Gott gesagt hat, weißt du was, schreib sie auf, schreib sie mein Wort rein, er hat uns erklärt, wie wir es machen sollen, dass du Gott immer findest. Immer. Es gibt kein Fehl in diesem. Es funktioniert auf jeden Fall. Und Gott macht es so einfach, Jesus hat es so einfach gemacht, dass er es aufgeschrieben hat, aufschreiben lassen, damit es wir heute noch haben, wie wir beten sollen. Dummerweise übernehmen wir davon, wie wir es machen sollen, meist nur den zweiten Teil, nämlich wir beten das Vaterunser. Und das kennen wir im Zweifelsfall noch auswendig. Wir können es ganz leicht mitsprechen. Oder erinnern uns dran, dass da mal was war. Aber den Einstieg in das Vaterunser, den vergessen wir so oft. Da sagt nämlich Jesus genau, wie wir es machen sollen. Wie wir da hingehen sollen. Das haben wir uns gestern Abend noch angeschaut. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein, schließ die Tür und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird es dir vergelten, steht da. Der Zusammenhang ist der, dass da zu der Zeit, je heiliger man war, desto mehr hat man das nach außen zur Schau gestellt. Passiert heute manchmal auch noch so. Geht mir ja so. Ich hätte gern, dass ihr alle denkt, boah, ist das ein heiliger Typ. Boah, ist der mit Gott. Und wenn ich euch erzählen würde, wer ich wirklich bin, würdet ihr die Achtung vor mir verlieren. So ist die Wahrheit. Wir wollen immer mehr sein, als wir wirklich sind. Es soll immer so toll aussehen, was wir sind und was wir haben und was wir machen. Was ich viel zu selten tue, viel zu selten, dass ich die Tür hinter mir zuschließe. Da geht es natürlich ganz physisch darum, einen Ort zu haben, wo man hingehen kann, wo man reingeht in einen Ort, eine Kammer, so wie es hier beschrieben ist, wo einen wirklich keiner sieht. Und dass man die Tür zumacht. Die Situation kennen wir alle. Dass da immer noch irgendein Geräusch von irgendwo herkam. So ganz physisch, so ganz echt, so ganz real. Und deswegen sagt Gott, mach die Tür zu und dann sieht dich da eben auch keiner und du kannst dich den Heiligen markieren. Mach die Tür zu, geh dahin. Aber das ist auch im Übertragenen gemeint. Es ist so wichtig, dass wir die Dinge, wenn wir vor Gott treten, hinter uns lassen. Dass wir bewusst sagen, ich mache die Tür jetzt zu. Und ich bin bereit für dich, Gott. Also jetzt mal allen Ernstes. Und ja, ist ja auch schön mit dem Kuschelgott. Es tut ja auch gut, ne, dass wir sagen können, wir können Jesus nahe kommen. Und durch Jesus ist uns Gott nahe gekommen. Gar keine Frage. Aber Gott ist so heilig, dass es für uns gar nicht vorstellbar ist. Wenn wir so ein Lied singen, heilig, 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 und singen 100-mal heilig, 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 dann denkt der eine oder andere vielleicht schon, ey, jetzt ist aber genug heilig. Aber ganz ehrlich, es kann nicht genug heilig sein, wenn wir vor Gott treten. Wie oft sollen wir heilig sagen, dass es angemessen ist, wenn es wirklich dieser Gott ist? Stell dir das vor, es ist wirklich dieser Gott, der alles erschaffen hat, der dich gemacht hat, der den Nachbar, dem du sitzt, gemacht hat, der einfach alles in der Hand hat. Dieser Gott, vor den treten wir dann in dem Moment. Und er sagt, komm in diesen Raum und sei bei mir. Und warum ist das der perfekte Weg? Warum? Nicht nur, weil Jesus das sagt, macht es so, sondern das ist der perfekte Raum und der perfekte Weg, der immer funktioniert, weil du, wenn du in diesen Raum gehst, wo du wirklich die Tür zumachst, physisch und auch seelisch, geistig und geistlich, die Tür zumachst und offen bist für Gott, dann ist das der Raum, in dem du nicht darauf warten musst, dass Gott kommt. In diesem Raum ist Gott da. Er ist da. Und weißt du, was erwartet dort auf dich? Ununterbrochen. Er ist immer, immer in diesem Raum. Und du musst hingehen. Und dann passiert nämlich genau das, was wir gerade gesagt haben. Ja, genau dann passiert es automatisch. Er wird dir Fragen stellen. Und die erste Frage wird sein, wo warst du? Ich meine, klar, es geht einem auf den Nerv. Ich habe meiner Mutter irgendwann mal verboten, jedes Mal, wenn ich anrufe, zu sagen, ja, lebst du noch? Hat mich tierisch aufgeregt. Aber manchmal glaube ich, dass das Gott genauso geht, dass er, na, lebst du noch, fragt er mich. Tatsächlich, der Hendrik, du bist. Ernsthaft. Du kommst mal wieder vorbei. Halleluja. Kurz danach in diesen Texten, was ja dann kommt, ist ja die Bergpredigt. Nachdem wir uns Jesus erklärt, wie wir beten sollen, erklärt uns überhaupt die ganze Welt, wie wir sein sollen, was wir machen sollen und baut da alles auf. Ein zentraler Punkt der Bergpredigt ist ja dieser Gedanke, diese Geschichte, wo Jesus sagt, bau dein Haus nicht auf Sand. Bau es auf einen Felsen, dass es steht, wenn die Stürme kommen. Und dann sind wir wieder bei Hiob. Da sind wir, das ist wieder genau das gleiche Thema. Es baut alles aufeinander auf und gehört zusammen. Dann sind wir wieder, Gott sagt, komm hier rein in diesen Raum und du wirst lernen, auf festem Grund zu stehen. Wenn die Stürme deines Lebens kommen, wird es dich nicht umhauen, weil du es gelernt hast, bei mir zu sein und fest zu stehen wie eine deutsche Eiche. Egal, was kommt. Ich erzähle da gern mal die Geschichte, wie wir bei der Gerda Kauen waren, als sie kurz bevor sie starb im Krankenhaus vom Krebs echt gezeichnet und fröhlich da saß und sagte, was soll mir passieren? Ich bin in der Hand Gottes. Ich stehe auf festem Grund. Scheiß doch auf den Krebs. Scheiß doch drauf, dass ich sterbe. Ich stehe hier. Sie stand. Also sie lag. Aber für mich steht sie. Fest, auf festem Grund, sagt Jesus. Bau dein Haus bei mir. Nur wenn wir das vergessen, wenn wir nicht zu Jesus gehen, wie soll das kommen? Dann kommt ein Wind, ein Lüftchen und es weht uns um. Es weht dich um. Weil wir es nicht gelernt haben, auf festem Grund zu stehen. Wann warst du das letzte Mal in diesem Raum? Wo du die Tür wirklich zugemacht hast? Ich finde das gut, dass da steht, dein Haus soll stehen, du sollst stehen. Und dass wir fest, auf festem Boden stehen. Weil da gibt es diesen Text in Offenbarung, in der Offenbarung, der die Endzeit beschreibt und beschreibt, wie das so ist, mit denen, die gelernt haben, bei Gott zu sein. Da steht, ich sah etwas wie ein gläsernes Meer, das mit Feuer gemischt war. Auf diesem Meer sah ich alle, die stehen, die den Sieg über das Tier erlangt hatten und über sein Standbild und die Zahl seines Namens. Was machen die da? Die stehen. Die stehen. Ich predige jetzt mir. Ich bin ja gern einer, der geht. Ich bin ja gern einer, der die Sachen in die Hand nimmt. Wenn einer rumsteht, dann sage ich dem gern, jetzt beweg dich mal. Dir kann man ja beim Gehen die Schuhe besohlen. Beweg dich mal. Aber manchmal geht es darum, zu stehen. Und die stehen da, da war dieses Meer, das wie Feuer gemischt war, das ist, weil sie brennen für Gott. Sie stehen da und beten ihn an. Und manchmal geht es darum zu stehen. In diesen Raum zu kommen und stehen zu bleiben. Es ist so wichtig, ruhig zu werden. Ich weiß, deine Agenda lässt das nicht zu. Du hast gerade so viel zu tun. Und da sind all diese Dinge, die angerichtet wird und angerührt werden von deiner Umwelt, die dafür sorgen, dass du einfach nicht stehen bleiben kannst. Ich weiß, du hast einen Grund, das geht gerade nicht. Das sind all diese Sachen, die die Hölle anrührt, damit du nicht stehen bleibst. Damit du nicht brennen kannst für Gott. Und manchmal ist es so wichtig, zu stehen. Stehen zu bleiben, trotz der Not, die du hast. Stehen zu bleiben, trotz der Sorgen, die du dir machst. Stehen zu bleiben, auch wenn du versagt hast. Stehen zu bleiben, auch wenn du vor Gott versagt hast. Einfach stehen. Stehen ist so wichtig. Und manchmal stehen, weil Jesus dort ist. Stehen wegen Jesus. Stehen wegen Gott. Stehen, weil er da ist in diesem Raum. Einfach nur stehen. Stehen, weil du spürst, da sind die Ströme lebendigen Wassers. Stehen, weil du spürst, da ist die Macht, die wirklich etwas erreichen kann in deinem Leben. Stehen, weil du merkst, da ist die Liebe Gottes. Stehen bleiben. Und ja, manchmal brauchst du dafür Engelsgeduld. Das ist sprichwörtlich, ne? Engelsgeduld zu haben. Aber woher kommt das vielleicht? Vielleicht kommt es vom Erzengel Gabriel. Habt ihr euch mal diesen Engel, der wird beschrieben, der kommt im Grunde genommen 2 bzw. 3 Mal in der Bibel vor. Einmal im Daniel und 600 Jahre später kündigte er dem Zacharias an, dass sein Sohn Johannes der Täufer werden wird. Also dass er kündigt an, dass er und seine Frau, die eigentlich unfruchtbar war, nochmal ein Kind bekommen und dann wird dieser Johannes der Täufer geboren und der wird dann Jesus ankündigen. Was hat denn der in der Zwischenzeit gemacht? Wir haben da so unsere Vorstellung, ne? Aber der hatte Engelsgeduld, der Gabriel, weil der wird gefragt vom Zacharias, wer bist du, dass du mir das sagen kannst? Und was sagt er? Der sagt, ich bin der, der vor Gott steht. Ich bin der Engel, der vor Gott steht. Das sagt er dem Daniel und das sagt er dem Zacharias. Wir sind dann so geneigt zu sagen, wie, was machst du? Ich meine, bei dem wurde es ja dann plötzlich richtig hektisch, beim Gabriel. Ne? Weil 6 Monate später hat er dann der Maria noch angekündigt, dass Jesus kommt. Dazwischen war nichts. Der hat gestanden, der hat gefragt, wer bist du denn? Sagt er, ich bin der, der vor Gott steht. Wir fragen die, wenn er, ne, geneigt war, was machst du? Ja, ich stehe vor Gott. Nee, was machst du denn sonst so? Und er sagt, ich stehe vor Gott. Ich stehe. Er hat gestanden. Wisst ihr, was das Besondere ist, was man sieht? Und das reicht dem. Das reicht dem, vor Gott zu stehen. Vor Gott zu kommen, in seiner Nähe zu sein, in seiner Gegenwart. Er steht nur. Ich bin der, der vor Gott steht. Und das kommt ein paar Mal vor in der Bibel. So in der Form. Als die Israeliten die Bundeslade hatten und Gott sagte, da sind meine Gesetze drin und das bin ich, da bin ich. Dann hat er aus dem Stamm Levi Leute ausgesondert, die dafür da waren, die Leviten, die dafür da waren, vor der Lade, so sagt es das Buch Mose, 5. Buch, vor der Lade zu stehen. Natürlich ist auch der Dienst damit gemeint, aber der Dienst besteht darin zu stehen. Wenn du sagst, Gott, wie kann ich dir dienen? Wenn du begriffen hast, dass Gott dieses, das ist. Und du fragst, ja, wie kann ich dir dienen? Dann wird er dir sagen, ja, dann steh vor mir. Stell dich dahin. Und vielleicht gerade in dem Moment, wo du anpacken wolltest, wo du gerade sagst, okay, das sind ja so diese Situationen, wo es eigentlich ausweglos ist. Da haben wir so diese Angewohnheit, irgendwas zu machen. Was so bescheuert ist, anstatt stehen zu bleiben. Vor Gott. Der stand die ganze Zeit, 600 Jahre. Kurze Hektik, ne? Zweimal Zacharia und Maria. Und bei Elia war es auch nicht anders. Elia, der Prophet, der Prophet des Alten Testaments, der ist voller Tatendrang und Kraft und sagt der Welt, hier bin ich, der Prophet Gottes, der vor Gott steht. So steht es in 1. Könige 17. Ich bin der Prophet, der vor Gott steht. Und was meint er damit? Er will loslaufen und will die Welt. Und was macht Gott? Der schickt den 3 Jahre in Hausarrest. Der muss 3 Jahre zu dieser Witwe und wohnt dann, weil er, alle anderen würden ihn umbringen, ne? Aber er muss dann dahin und er flieht und er ist dann in Hausarrest. Ich möchte nicht wissen, was Elia den alles gefragt hat und wie lange Elia gebraucht hat, zu lernen in diesem Hausarrest, dass Stehen bedeutet. Und das Stehen bedeutet, vor Gott zu treten und seine Fragen zuzulassen. Ich könnte mir richtig vorstellen, wie Gott gedacht hat, ja, alles klar, du bist der vor mir steht. Na, gucken wir mal, wie du so stehst, wie viel Geduld du denn hast. 3 Jahre in so einer stickigen, miefigen Wohnung. 3 Jahre. Und wir meckern schon, weil wir ab und zu mal ein paar Wochen zu Hause bleiben müssen. Vielleicht ist das ja gerade die Zeit, in der wir lernen sollen, vor Gott zu stehen. Ruhe zu bewahren und zu lernen, dass es darauf ankommt, für Gott zu brennen. Mir sagt dieser Text aus Offenbarung, weil diese Sehnsucht, wenn ich das so sehe, die stehen da und wenn ich das höre, das soll die Endzeit sein. Und viele sagen, die Endzeit ist angebrochen. Es gibt ja viele Hinweise dazu, ich glaube das auch, dass wir in dieser Zeit schon längst leben. Und Johannes, der diese Eingebung von Gott bekommt, beschreibt das eben so, dass das die sind, die mit Gott zusammen sind, das sind die, die stehen an diesem Feuermeer, das sind die, die für Gott brennen und da sind. Einfach nur so. Die machen nichts, die retten nicht die Welt. Also ich sehe nicht in der Offenbarung, dass die Christen die Welt retten. Das macht Gott ganz alleine, der braucht mich und dich dafür nicht, diese Welt zu retten. Was für eine Gelegenheit. Und wir schlagen sie aus. Wir lassen sie liegen, weil wir diesen Weg, diesen Raum, wir finden den Weg nicht in diesen Raum. Und wenn wir in diesem Raum sind, dann wissen wir nicht, was wir anfangen sollen. Aber wenn du ein bisschen Sehnsucht hast danach, dass du sagst, du brennst, und ich glaube, dass diese Sehnsucht in uns liegt, dass wir Gott spüren wollen, dass wir Gott sehen wollen, dass wir Gott fühlen wollen, dann ist das genau das, was dieser Text beschreibt, dass wir uns darin vereinigen als diejenigen, die bei Gott sind. Dass wir die sind, die brennen für Gott, und dass wir zusammen stehen. Und dieser Moment in diesem Raum ist genau der Moment, wo du mit allen anderen zusammen stehst. Vor Gott. Und sie werden ein Volk sein. Und ich werde unter ihnen sein. Ich werde ihr Gott sein. That's all. Mehr brauchen wir nicht. Ich möchte mit euch beten und bitte euch dazu aufzustehen. Großer Gott, wir stehen vor dir. Und wir wollen die Tür zumachen. Hinter uns. Vor uns an allen Seiten. Wir wollen hier vor dir stehen und brennen für dich. Wollen dir sagen, dass du unser Gott bist und dass wir begriffen haben, dass du das Heil unseres Lebens bist, Herr Jesus, dass du das Heil in diese Welt gebracht hast. Wir suchen dich, Herr. Wir wollen dich sehen. Herr, zeige dich uns. Zeige dich uns auf deine Weise. Wir wollen nichts fordern. Wir wollen dich mit unseren eigenen Augen sehen und wir glauben daran, Herr, dass du den besten Weg weißt dahin. Bitte hab Geduld mit uns. Wenn wir mal wieder uns ablenken lassen und zu faul sind, diesen Raum zu betreten, in dem du bist und so lange auf uns wartest. Herr, hab Dank für deine Mühe, für deine Liebe, mit der du uns begegnest, und wir wollen stehen. Wir wollen vor dir stehen, voller Begeisterung, voller Liebe zu dir, voller Liebe zu unseren Mitmenschen. Wir wollen begeistert sein von dem, was du uns sagst und wie du unser Leben veränderst und wie du unserem Leben Sinn gibst. Herr, bewahre uns vor den Nichtigkeiten dieser Welt und erkläre uns die Ewigkeit. Herr, wir sind hier, weil wir deine Fragen beantworten wollen. Du fragst uns, ob wir deine Kinder sein wollen. Und wir sagen ja. Amen.